Erstmal möchte ich euch mal auf ganz offiziellen Wege herzlich begrüßen zu Hashtag die Nano-Influencer.
Ich dachte, ich klatsche mal so wie du.
Genau, so eine Einleitung. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, das sind die Alice und hier die Marina.
Ja.
Und wir hatten uns in der letzten Folge ja unter anderem nach einem langen Findungsprozess darauf geeinigt, einen Klassiker zu sehen. Ist das richtig, Alice? Ist das auch für dich ein Klassiker?
Es ist absolut ein Klassiker. Du hast vollkommen recht und ich bin froh, dass wir uns für diesen Film entschieden haben.
Tatsächlich.
Einem kleinen Diskurs in verschiedene Meinungsfreiheiten sind wir dann doch wieder konklusionsmäßig zusammengefunden und haben uns für Casablanca entschieden. Und ja, wir haben beide unsere Hausaufgaben gemacht, Marina.
Richtig. Ich muss betonen, ich hatte die größte Angst. Wirklich, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Schwarz-Weiß, 40er, ich glaube, der ist von 43, also noch mitten im Zweiten Weltkrieg irgendwie reingeschrieben. Und ich habe nur gedacht, oh je, was wird das? Hab teilweise auch mit dem Kopf geschüttelt, weil man das heute wirklich nicht mehr so machen muss. Und wir quatschen jetzt quasi über diesen Film und ob wir finden, dass es ein Klassiker ist, zu Recht.
Mhm.
Ich habe ganz viele Notizen gemacht. Ich habe ganz viel nebenbei gegoogelt.
Oh, schön. Ich habe einfach viele Notizen gemacht, aber schon immer mit so kleinen Anekdötchen hinten dran. Also gucken wir mal, ob wir da ähnliche Sachen haben. Aber ich denke, du wirst mich überraschen, Marina.
Weiß ich gar nicht. Also ich fand den Film, ich muss kurz absagen, ich glaube, der geht so ein bisschen anderthalb Stunden, wenn nicht einen Ticken länger.
Stunde 40, ja.
Es war relativ schwer, ihn zu finden. Muss ich sagen, ich habe gedacht, dass so ein Klassiker halt, egal ob irgendwelchen Streamingdiensten, die gängigen, eigentlich immer zu finden ist, weil es halt dann doch halt so ein Klassiker ist. Es war aber dem nicht so. Das hat mich sehr verwundert am Anfang.
Mich hat tatsächlich verwundert, dass ich bin dafür extra in der Bücherei und habe gedacht, na komm, so einen alten Schinken kriegst du ja wohl in der Bücherei auf DVD oder Blu-ray. Und ja, es gibt auch 5 DVDs bzw. Blu-rays in diversen Hamburger Bibliotheken, aber sie waren alle ausnahmslos ausgeliehen. Ich weiß nicht, was mir das Universum sagen wollte, weil, jetzt mal ganz ehrlich, so, das ist ja jetzt, trotz allem, dass das ein Klassiker ist, ist das jetzt auch nicht so ein Film, wo die Leute sagen, ach Mensch, du, ich habe irgendwie Bock auf, weiß nicht, auf einen Klassiker, ich gucke Casablanca. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein Film, wo man so sagt, ach komm, lass uns den mal gucken, da fallen mir andere Filme ein. Und dass sie dann alle just in diesem Moment, wo ich ihn benötigt habe, ausgeliehen waren, hat mich schon ein wenig stutzig gemacht. Aber nun gut.
Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe also gedacht, ich schmeiße da Netflix an, Amazon oder irgendwas. Das sind ja große amerikanische Streamingdienste. Und ich habe dann halt nebenbei gegoogelt und habe herausgefunden, dass Casablanca wirklich der Kultfilm überhaupt in Amerika ist. Das ist einer, der wird am meisten wiederholt in Amerika. Es gibt Colleges, ich weiß jetzt nicht welches mehr, die machen quasi entweder zur Einführung oder zum Abschluss des Semesters gibt es eine Casablanca-Nacht. Seit Jahren ist eine Tradition da. Und ich habe mir gedacht, okay, komm, schmeiß den Streamingdienst deiner Wahl ein. Und ich habe ja beide dann tatsächlich auch. Und dann guckst du das. Und es war nicht online für umsonst. Das hat mich total gestört irgendwie. Das fand ich dumm. Auf der anderen Seite kann man sagen, vielleicht wissen sie, dass es so ein Klassiker ist und dass viele Leute das zu Recherchezwecken angucken und machen damit noch extra Kohle. Das hat mich halt sehr verwundert und eher im Negativen, muss ich gestehen.
Okay, das hat aber trotzdem nicht deine Lust getrübt, diesen Film zu gucken, oder?
Ich muss sagen, ich hatte gar keine Lust, den zu gucken. Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gedacht, okay, du musst das jetzt machen, weil sonst fällt es wirklich auf, wenn du da nur irgendwas liest, so eine Kurzinterpretation. Und dann hatte ich halt, ich habe mir halt nichts vorgestellt und dafür, muss ich sagen, war ich eigentlich angenehm überrascht. Er war sehr kurzweilig.
Mhm.
Schauspielerisch muss ich sagen, fand ich die eher semi. Also ich glaube, heute würde man das wirklich anders verflechten. Ich habe die deutsche Fassung gesehen, ich fand die unglaublich schlecht synchronisiert. Überhaupt
nicht synchron. Ja, das stimmt. Ich konnte die auch nur auf Deutsch gucken. Ich konnte das nie auf Englisch umswitchen.
Das konnte ich auch nicht. Und wie gesagt, ich habe halt nebenbei gegoogelt, aber das kommt später. Also das sind so Sachen, also ich war angenehm überrascht. Er hat sich gut gucken lassen. Ich fand Ingrid Bergman besser als Humphrey Bogart. Ich fand, der Bogart war so wie Kristen Stewart. Der hat nur einen Gesichtsausdruck und zwar immer so.
Ja, sie wirkt auf jeden Fall ein bisschen lebendiger, das stimmt. Aber ich muss sagen, bevor wir jetzt schon starten, der Film fängt ja relativ schnell auch an, dass man Humphrey Bogart sieht. Und ich habe nämlich aufgeschrieben, Auftritt Rick. Und ich habe wirklich im ersten Augenblick gedacht, Mensch, sieht er gut aus.
Oh, also, nee, hatte ich gar nicht.
Doch, ich total. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, es war immer so ein bisschen, ich habe immer gedacht, der alte Mann und die junge Frau, aber irgendwie fand ich, hatte er schon eine gewisse Ausstrahlung gehabt, als er dann da so in seinem weißen Smoking sehr zynisch und verbittert irgendwie durch sein eigenes Café läuft.
Also was man sagen muss, und ich glaube, deswegen ist der Film einfach auch so ein Klassiker geworden, das ist halt, der ist halt 42 oder 43 gedreht worden, also zur Hochzeit des Zweiten Weltkriegs im Grunde. Und der ist halt so ein Stück Zeitgeschichte und zwar aktiv dargestellt. Ja. Und das fand ich halt geil. Also der ist halt nicht in den 50er Jahren nachproduziert worden mit den typischen Nazi-Deutschen und den typischen tollen Amerikanern, sondern der ist wirklich zu der Zeit gedreht worden. Und dadurch hat er so einen gewissen Reiz, muss ich sagen.
Mhm.
So, dann lass uns doch mal zur Handlung. Möchtest du den einmal zusammenfassen oder soll ich?
Sag mal, kratzt deine Katze wieder im Klo?
Allen Ernstes, tatsächlich. Ich wollte es nicht sagen, aber sie ist nicht im Klo. Und das Geile ist, sie war den ganzen Tag, also seitdem ich hier bin, war sie nicht. Aber das muss wohl unsere Stimmen, mein Kaffeegeruch, das verleitet die Frau, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, sie hat verdaut.
Apropos Kaffee, machst du das denn, trinkst du sonst auch den Kaffee, wenn wir aufnehmen? Weil meine Schwester mir letztens schrieb so, weil ich mache mir gerade einen Kaffee und die erste Katze ist schon aufs Klo gerannt, ne? Ich glaube, Katzen riechen Kaffee und müssen kacken.
Ich weiß es nicht, also letztes Mal habe ich tatsächlich auch einen Kaffee getrunken. Es ist aber wirklich so, wir nehmen ja auch nicht immer zur gleichen Zeit auf, das muss man ja auch sagen. Ja. Aber die Katze schafft es immer dann Verdauung zu haben, wenn ich hier sitze und ich sitze nicht weit vom Katzenklo weg. Sprich, etwaige Ausdünstungen treffen mich gleich bretthart.
Naja, it's a hard cat's life, ne?
So.
Ja, ich weiß nicht, wollen wir die Geschichte schon direkt zusammenfassen oder nehmen wir da nicht etwas vorweg? Also ich kann das so in zwei, drei Sätzen auf jeden Fall erklären. Es geht um Rick Blaine und Ilsa Lund, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs kurzzeitig in Paris ein Dream Couple abgegeben haben. Und kurz bevor Rick nach Casablanca abreist, verlässt sie ihn aber ohne etwas zu sagen. Und dadurch, also wenn man das weiß, das erfährt man erst später im Film, weiß man, warum Rick so ist, wie er ist, warum er in Casablanca ist, warum er dieses Café auch hat, so ein bisschen. Und dann kommt halt der Moment, wo Ilsa mit ihrem Mann Victor, obwohl da war ich mir immer unsicher, ist das ihr richtiger Mann oder so, weil die nicht den gleichen Nachnamen hatten? Ach nee, stimmt, die hat den nicht angenommen, so war das. Genau, das ist wirklich ihr Mann, genau. Und
muss ihn geheiratet hat, genau, Victor Laszlo oder wie der hieß.
Ja, Laszlo. Ich habe immer Laszlo aufgeschrieben, deswegen war ich gerade so ein bisschen am Stocken. Genau, Victor und Ilsa kommen dann nach Casablanca, weil sie von dort über irgendwelche Transitpapiere rüber machen wollen nach Amerika, weil Casablanca noch französisch, wie haben die das gesagt, französisch unabhängig ist oder so eine Art.
Genau, das war quasi eine ehemalige Kolonie.
Genau, das unbesetzte Frankreich.
Genau, ist also quasi noch in französischer Hand, während Frankreich, das Festland, im Grunde von den Deutschen besetzt ist. Das ist übrigens eine Sache, die ich nicht wusste und die ganze Sache schon mega interessant gemacht hat, weil du hast was gelernt. Und warum wollten die alle nach Casablanca? Weil von Casablanca konnte man nach Lissabon und von Lissabon halt dann in die Staaten. Die sind ja über Marseille dann erstmal nach Marokko und von Marokko quasi nach Portugal und dann in die Staaten. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst, das kannte ich nicht. Ich wusste, dass es eine Konferenz in Casablanca gab, der Siegermächte. Das wusste ich noch aus dem Geschichtsunterricht, aber ich wusste nicht, warum Casablanca überhaupt wichtig war. Jetzt weiß man es, weil es quasi nicht besetzt war von den Deutschen.
Richtig. Und und dann wird so ein bisschen, naja, die Gefühle kommen wieder auf. Und es ist aber trotzdem, alle sind ein bisschen hin und her gerissen, was das Richtige ist und das Falsche. Aber die Quintessenz ist, dass das alles eigentlich Widerstandskämpfer sind, die natürlich immer so ein bisschen trotz des freien oder des unbesetzten Frankreichs in Casablanca natürlich trotzdem immer so ein bisschen auf dem Kieker sind von Nazis und anderen Großmächten, weil sie so Untergrundbewegungen unterstützen. Und am Ende geht es einfach nur darum, dass aus Casablanca geflohen wird. Aber ich wollte jetzt noch trotzdem nicht sagen, von wem und sowieso. Weil viele Leute, die das jetzt nicht kennen, die wissen nur, ich schaue dir in die Augen, Kleines, und denken, dass das so endet. Also da würde ich tatsächlich nochmal das Ende offen lassen, da kommen wir ja gleich noch hin.
Okay, also was mir als erstes erstmal aufgefallen ist, ist dieser kleine Exkurs, warum Casablanca, das fand ich unglaublich gut. Das ist ja auch so mit so einer Karte unterlegt worden. Mhm. Dann wird man, wie du schon sagst, relativ schnell ins Geschehen reingeschmissen. Ich wusste auch zuerst nicht, also diese Anfangsszene, wo die da zwei Leute, zwei Spionen oder so, oder die nehmen ja generell alle möglichen Leute fest, wenn irgendwas ist. Das fand ich zum Beispiel unglaublich schlecht gespielt. Das sah sehr amateurhaft aus. Auch das Setting war so ein bisschen eigenartig.
Es war viel gezeichnet, ne?
Ja, das war wirklich, man hat gesehen, dass das im Studio war. Das sah wirklich schlecht aus. Ich meine, das ist natürlich, ich habe im Internet nachher noch gelesen, dass manche Sachen auf dem Flugfeld zum Beispiel dann wirklich auch im Studio aufgenommen werden mussten, weil tatsächlich Krieg war. Das verstehe ich dann auch. Und damit das Größenverhältnis stimmt mit dem Flugzeug, sind dann zum Beispiel Lilliputaner-Darsteller eingestellt worden, also kleinwüchsige Darsteller, damit das Flugzeug dementsprechend größer aussieht. Also sie haben schon versucht, alles hinzurichten, weil natürlich du nicht einfach mit einem Bomber oder auf dem Flugfeld dahin gehen konntest, weil Krieg war. Dann verstehe ich das auch wieder, dann akzeptiere ich das auch. Also man hat schon versucht, viele Sachen hinzukriegen. Also was mir als erstes aufgefallen ist, und zwar positiv aufgefallen, ist, dass die alle relativ, also wenn ich sage alle, dann meine ich, alle europäischen Mächte waren ja da, wie du schon sagst, die Nazi-Deutschen waren da, die Franzosen waren da, die ja unter anderem, der Kapitän war ja auch korrupt, der hat ja mit den Deutschen zusammengearbeitet. Ja, du hast die Flüchtlinge, du hast Italiener, du hast alles, und die sind unglaublich respektvoll miteinander umgegangen. Es war da alles möglich. Wenn man heute Inglourious Basterds sieht, dann hast du immer die tollen Amerikaner, weiße dicke Hose, wir sind auf dem Pfad des Guten, und hast die bösen Nazis. Das war in dem Film tatsächlich nicht so. Ja. Das ist sofort aufgefallen, und zwar positiv aufgefallen. Da hast du nicht den rumschreienden Deutschen gehabt, sondern die sind eigentlich alle sehr respektvoll miteinander umgegangen.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich fand das auch gut irgendwie dargestellt, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, weil sie ja alle in Casablanca diesen gleichen, mehr oder weniger ein Ziel hatten. Casablanca war ja eigentlich auch nur so ein Durchgangsbahnhof oder wie auch immer man das nennen soll. Aber die Zeit, die sie dort hatten, die haben sie alle versucht, gemeinsam irgendwie so zu nutzen. Ne?
Naja, eigentlich nicht. Ne? Also die Deutschen waren da, um dann etwaige Flüchtlinge wie den Victor Laszlo dann zu kaschen, bevor er sich dann wirklich verabschiedet. Es waren viele Italiener da, die halt diese Schwarzmarktgeschäfte gemacht haben. Also im Grunde, der Franzose war korrupt. Also ich meine, die sind jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber obwohl die natürlich auf dem Festland in Europa tief verfeindet sind, war auch der
Nazi. Da war neutrale Zone so, ne?
Ja, also wirklich. Und das ist, du musst immer bedenken, der Film ist 42, 43 gedreht worden. Und der gilt als Propagandafilm. Und ich finde, der ist überhaupt nicht so propagandahaft pro Amerika wie im Nachhinein gedrehte Filme. Okay. Was ich noch raus hatte. Also es geht ja im Grunde in Casablanca, muss man sagen, der Rick Bain, die männliche Hauptperson, du ja gerade angesprochen hast, war ja mit Ilsa Lund quasi in Paris. Das wird ja erst später im Film gezeigt. Und es geht im Grunde um seine Bar. Und dass quasi die Bar wie eine Art Schmelztiegel ist. Der Mann duldet quasi und weiß auch, genau wie die Polizisten, die da abhängen, dass da Schwarzmarkt betrieben wird, dass da wirklich auch geschmiert wird und die korrupten Beamten. Aber alle lassen sich so in Ruhe. Und er sagt ja auch immer, ich bin nicht bereit, meinen Kopf dahin zu halten. Der ist quasi wie die Schweiz in Casablanca.
Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel.
Und das fand ich eigentlich ganz cool. Mir ist das im Grunde egal. Der kriegt seinen Cut irgendwie. Fand ich zum Beispiel auch geil. Dieser eine Typ, der auch eine Bar hat quasi, der den Rick ja seine später abkauft, der hängt da ja auch ab.
Ja.
Das fand ich total geil irgendwie. Was habe ich noch geschrieben? Dann fand ich, was mir sofort aufgefallen ist, denk dran an, dass du musst immer die Zeit berücksichtigen. Der schwarze Klavierspieler, der Sänger,
ja,
der war der Rick Bain in dem Fall. Der Konkurrent wollte dem Schwarzen ja abkaufen quasi, hat ihn ja Geld geboten. Und da hat er den gefragt, ob er denn gehen möchte. Er hat es nicht irgendwie befohlen oder abgelehnt, sondern er hat ihn wirklich gefragt.
Ja.
Wie ein Freund für den. Der Typ war ja später auch, weil der Rick sich da besoffen hat, war der ja auch für den da. Und das ist Mitte der 40er, also ganz lange vor Martin Luther King.
Ja.
Das fand ich unglaublich krass für die Zeit. Also da ist der Film unglaublich progressiv und weit voraus. Ist mir sofort aufgefallen. Das Lied zum Beispiel, was der singt, das Lied von Rick und Ilsa, ist ein großer Hit geworden. Ist allerdings schon vorher geschrieben worden für ein anderes Lied. Also die wollten eigentlich einen anderen Film damit machen. Also das ist so geil. Was habe ich noch rausgefunden? Ich habe gelesen, dass der Cast des Films sehr, sehr, sehr international war. Zum Beispiel der Victor Laszlo, der Ilsa Lunds Mann gespielt hat.
Ja, das ist wichtig. Schweiz, Österreicher, was war das?
Er ist Österreicher und hatte eine jüdische Frau.
Ja.
Um zu fliehen. Also viele, die in dem Film mitspielen, haben jüdische Vergangenheit oder zumindest Familienmitglieder. Und
ja, Peter Lohre zum Beispiel.
Bitte?
Peter Lohre spielt da ja auch mit.
Kenne ich nicht, wer ist das?
Das ist der Typ, der ihm am Anfang diese Transitpapiere gibt, der dann erschossen wird. Der so ein bisschen schwitzig ist. Das ist ja eigentlich ein in Ungarn geboren, aber ist ja deutscher Schauspieler. Der spielt ja in M, eine Stadt sucht ihren Mörder, spielt er ja den Mörder. Mhm. Und der ist ja auch geflohen vor den Nazis und hat dann in Amerika wirklich nochmal Erfolg gehabt. Der hat mit Bogart noch einen zweiten Film gedreht, kurze Zeit später. Und der hat jetzt nicht die größte Rolle da, ne, weil der wird ja dann irgendwie nach 20 Minuten oder weiß ich nicht was. Aber er bringt ja zum Beispiel die Papiere hin. Also er hat ja schon durchaus eine wichtige Rolle. Und ja, genau was du sagst, so die ganzen... Also ne, klar, Ingrid Bergman ist Schwedin. In Oslo geboren, meine ich, ne? Was? Nee, in Norwegen, in Schweden. Wo ist denn geboren? Ist auch egal. Sehr international. Und weißt du, wo die gedreht haben? Ist das alles in Amerika gedreht worden?
Ich glaube ja. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Also hättest du mich an dem Tag gefragt, ich habe halt alles irgendwie noch parallel. Ich habe den Film laufen lassen. Der war jetzt ja auch nicht so tiefgründig, dass du dann alles mit hättest kriegen müssen und habe parallel alles nachgeschlagen. Also ich habe hier auch unglaublich viel, was nicht mit dem Film an sich zu tun hat, sondern so Background-Infos habe ich hier stehen. Ich habe mir so ganz viele Notizen aufgeschrieben gehabt.
Ich finde das sehr, sehr lustig, weil du diejenige warst, die geschrien hast, so du willst gar nichts vergleichen, nichts analysieren und gar nichts wissen und keine Fun Facts.
Das ja, war weil ich auch
eine Diskussionsgrundlage.
Und ich gebe ich dir absolut recht. Aber ich fand den Film, habe ich ja schon mal gesagt, progressiv kann man nicht einfach sagen, für die Zeit. Ja. Und ich fand das einfach toll, dass es ein Stück Zeitgeschichte ist. Geschichte war ja mein Leistungskurs, also ich habe ja durchaus eine Affinität für Geschichte. Und ich finde es einfach toll, dass der Film als Propagandafilm geht. Er ist in Amerika als Propagandafilm, als Gegenentwurf zu den Nazis gezeigt worden. Und das ist dann einfach so lustig, weil ich es gar nicht so propagandahaft fand. Was habe ich noch geschrieben? Lass mal kurz gucken. Also Ingrid Bergman habe ich hier noch geschrieben, fand ich sehr toll. Und das Lustige ist, es gibt Fotos von meiner Oma aus der Zeit, da hat die genau die gleiche Haarfrisur gehabt. Also ich glaube, Ingrid Bergman, die war ja auch sehr groß. Die war größer als Humphrey Bogart zum Beispiel, 506 Zentimeter. Und wenn du Szenen zusammen siehst, steht sie meistens immer weiter hinten. Oder aber er musste auf Kisten stehen. Oder wenn die eine Sitzszene hatten, musste er auf Sitzkissen sitzen. Damit die gleich groß waren. Also so weit waren sie dann doch nicht. Der Mann muss schon mindestens genauso groß sein wie sie. Ich fand sie wirklich unglaublich hübsch. Ich hätte gerne mal ihr Englisch gehört, muss ich sagen. Ja. Das Lustige habe ich dir auch schon geschrieben. Sie ist am... ihrem Geburtstag quasi gestorben. Also Geburtstag und Todestag ist jeweils der 29.8.
Das hat es mir auch an dem Tag, glaube ich, geschrieben oder mir geschickt.
Das ist total faszinierend. Also das ist ja... und die Mutter war Deutsche und die Eltern haben in Hamburg geheiratet.
Ja.
So, und jetzt, wer ist denn unter anderem die Tochter von Ingrid Bergman?
Isabella Rossellini.
Und wusstest du, dass Isabella Rossellini eine Zwillingsschwester hat?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja, doch. Ich liebe ja Isabella Rossellini. Ich finde die ganz toll. Und jetzt, also wenn man sich nochmal bewusst macht, dass Ingrid Bergman ihre Mutter ist, sieht man sehr viele Ähnlichkeiten im Gesicht, finde ich.
Ich war überrascht, dass sie ein paar Mal verheiratet war. Also die war...
ja, die hat sich alle guten Männer geschnappt, ne?
Und sie galt in Hollywood eher so, also die hat dann auch unter anderem quasi, ist sie schwanger geworden mit ihrer Affäre, das ist glaube ich der Vater von Rossellini, die war mit einem anderen verheiratet, war absoluter Publikumsliebling und hat sich durch die Affäre und spätere Heirat die Gunst des Publikums wirklich verhagelt. Hat dann lange, lange dann wieder arbeiten müssen, bis sie dann wieder quasi zur ersten Garde gehörte. Also das fand ich cool und sie war dafür bekannt, sehr natürlich zu sein. Die hat eher auf Make-up und so verzichten wollten. Das finde ich für die heutige Zeit, Alicia Keys und so, wenn alles so go natural, fand ich auch schon wieder geil. Also im Grunde entweder wiederholt sich die Zeit oder so, sie war ihrer Zeit einfach sehr, sehr voraus. Ich fand sie auf Fotos auch im Alter unglaublich hübsch. Wirklich unglaublich hübsch. Sowas habe ich noch geschrieben.
Warte, lass mich noch ein paar Sachen sagen, weil ich habe ein paar Zitate aufgeschrieben, die ich ganz gut fand, die mir so direkt im Ohr hängen geblieben sind.
Jetzt so aber nicht nur mir die Augen klein ist, ne?
Ach, nein. Einmal am Anfang, wo erzählt wird, dass in Casablanca der Abschaum Europas sich versammelt. Das fand ich schon interessant, wenn man heutzutage betrachtet, wie dann gewisse Deutsche vielleicht sagen, dass sich der Abschaum anderer Nationalitäten...
Aber das kann auch in der Übersetzung gelegen haben. Ich glaube nicht, dass das, wenn das ein Pro-Amerika-Film ist, dass sie dann Abschaum sagen. Das kann auch in der deutschen Übersetzung liegen.
Naja, aber wir reden ja jetzt über die deutsche Übersetzung.
Weißt du, wann die rausgekommen ist?
Ich fand das schon ganz interessant. Bitte?
Weißt du, wann die rausgekommen ist, die Fassung? Mitte der 50er.
Wow, echt? So spät?
Und der Originalfilm, den wir jetzt gesehen haben, ist nicht die originaldeutsche Fassung. Die haben nämlich eine Szene rausgeschnitten damals. Also von daher kann es wirklich... Und zwar die Szene, in denen die deutschen Soldaten anfangen zu singen bei Rick, in der Rick's Bar.
Ja, und dann die französische Nationalhymne, glaube ich, übertrumpft.
Und er sagt, die sollen die Marseille spielen.
Ah ja. Mhm.
Das ist rausgeschnitten worden in der ersten deutschen Fassung.
Ah, dass dann nicht die Deutschen unterlegen.
Genau, also ich meine, obwohl es ein amerikanischer Propagandafilm war und der in Deutschland viel, viel später rauskam als Amerika, wurde die Szene rausgeschnitten und in der DDR lief der erst an, ich glaube, Mitte oder Anfang der 80er zum ersten Mal.
Ach du Scheiße, okay, krass.
Ja, fand ich auch.
Genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Peter Lore, der ist ja der Ugarte, oder ich glaube, Ugarte heißt der ja. Der sagt einen Satz, weil sie mich verachten, traue ich ihnen am meisten.
Der musste ich auch lachen, stimmt. Der war mir aber auch in der deutschen Fassung so ein bisschen zu unterwürfig. Fand ich unangenehm. Für so einen Schwarzmarkthändler fand ich den zu weich von der Stimme her und von der Übersetzung.
Ja, aber der spielt immer solche, also der hat immer solche Rollen tatsächlich gespielt. Immer so ein bisschen den unterwürfigen, zwielichtige Gestalt, die immer auch so ein bisschen schwitzig ist, ne?
Ja, weil übrigens, ja, dass die Italiener nur auf dem Schwarzmarkt sind oder dass sie diese ganzen Visa verkaufen, war Absicht. Weil die Italiener da noch mit den Deutschen kooperiert haben, sind die mit Absicht in diese Schmuddelecke gedrängt worden.
Ah, interessante. Mhm. Dann habe ich noch aufgeschrieben, ach ja, das sagte, glaube ich, der Louis, der französische Typ oder der Italiener, weiß ich nicht, ich bin nur ein armer, korrupter Beamter.
Ja.
Also ich fand das sehr cool, dass sie so, oder sehr interessant, dass sie so offen damit umgehen, dass sie eigentlich
dass
auch
nur so
nackt, ja. Oder ich sag's trotzdem mal am Ende, warum ist man korrupt, vielleicht auch gerade in Casablanca, ums nackte Überleben zu kämpfen in irgendeiner Form.
Ja, aber irgendwie hatte denen ja doch geholfen, das war einfach so, also ja. selbst als korrupter Bulle war der irgendwie noch so liebenswert irgendwie, ich meine, ne, in der heutigen Zeit von wegen die ganze Polizeikampagne in Amerika und so, aber irgendwie war der als korrupter Bulle, der hat offen damit kokettiert, der hat gesagt, ich will den Deutschen in den Arsch kriechen, wer weiß, wer den Krieg gewinnt.
Ja,
ich finde, das ist völlig legitim.
Ich meine, das meine ich auch. Ich fand das, Also ich fand eigentlich kaum eine der Figuren wirklich sehr unsympathisch. Die waren alle eher so sehr menschlich, hatte ich das Gefühl.
Auch die Deutschen, also weißt du, als der Deutsche Ilsa und den Victor da einlädt zu sich, da, also zu den Franzosen aufs Revier, und man wusste ja sofort, der Franzose ist nur Handlanger der Deutschen, Die haben ja relativ offen gesagt, so pass mal auf, du wirst hier kein Visum kriegen und du kannst aufgeben. Das haben sie der Ilsa ja auch angeboten, sie alleine könnte gehen.
Ja.
Aber dann bleibt der Mann hier und so. Die haben mit offenen Karten gespielt. Das war durchaus nicht unsympathisch, fand ich.
Das stimmt. Dann ein Spruch, den habe ich, da musste ich auch wirklich wieder sehr schmunzeln. Da war dann die Frage, welche Nationalität sind Sie? Und er antwortet, ich bin Trinker.
Ja.
Das fand ich sehr, wo ich dachte so, ach ja, zweite Staatsbürgerschaft, Trinker.
Ja.
So, dann blätter ich mal um Seite 2.
Den ich auch sehr sympathisch fand, war der dicke Kellner. Der sah aus wie so Peter Ustinov zu sein.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe auch jedes Mal an Peter Ustinov gedacht.
Den fand ich sehr, sehr süß. Und ich fand es zum Beispiel toll, als der Rick diesem jungen Paar hilft, die jetzt Geld brauchen. Und der Mann war doch da in der Spielhalle und war kurz davor, das ganze Geld zu verzocken. Und die Frau
hat ihn ja. Dann sollte er auf die 22 setzen. Das fand ich auch ganz toll.
Genau. Und dann hat man halt gemerkt, dass er doch gar nicht so ein Arsch ist. Und vor allen Dingen hat der Franzose, der Cop, ja dann auch gemerkt, dass der Rick den hilft, und er hat es trotzdem mit Fassung getragen, weil er hat ja im Grunde Sex verlangt von der Frau gegen das Visum. Ist ja eigentlich auch schon wieder, dass es so relativ offen angesprochen wurde, weil man wusste ja, was ihre eigene einzige Option ist, wenn der Mann das Geld jetzt verspielt. Und dann auch wieder die Zeit, ne? Also ich meine, man war früher verklemmt da, und es ist ja schon relativ klar gewesen, was die Frau dann machen muss, um dieses Visum zu bekommen.
Das stimmt. Wobei, verklemmt, ja, aber so wie gerade die Frauen auch dort sind, da habe ich das Gefühl, das ist nochmal so Roaring Twenties again. Also die eine, Yvonne oder wie die hieß, die so verliebt war in Rick, die ist ja wirklich so mit einem Bauchfrau in Top und Glitzer. Also das hätte auch hier Disco oder hier Studio 54, mein Gott, ich bin schon wieder hier Banane. Also so in den 40ern, und dann lief die aber hier bauchfrei und war auch so sehr so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich fand, das waren schon teilweise, wirkten die schon irgendwie emanzipiert auf irgendeine Art und Weise.
Ich glaube einfach, wenn du nach Casablanca da gekommen bist, ich denke, das sollte es auch zeigen, ne? Dann hast du einiges mitgemacht. Du bist da halt als Flüchtling, du bist da nicht freiwillig. Und dann ist dir eigentlich auch scheißegal, welche Konsequenzen dein Lebensstil dann hat, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen abgestumpft, ein bisschen hoffnungslos, weil die waren da ja wirklich alle nur auf dieses Visum am Warten. Und der Typ hat sie ja nur rausgegeben gegen Gegenleistung. Das war, glaube ich, dann auch alles egal.
Vermutlich, ja.
Was mir noch aufgefallen ist, dass es in dem ganzen Film, obwohl die beiden verheiratet waren, keinen Filmkuss zwischen Victor und Ilsa gab.
Ja.
es gab nur zwischen Ulrike und Ilsa. Dann habe ich gelesen, dass verschiedene Menschen an dem Drehbuch gearbeitet haben und die Paris-Szenen eigentlich gar nicht da waren. Also sie waren im Originaldrehbuch nicht da. Aber dadurch, dass das verschiedene Drehbuchautoren waren, haben die immer quasi ihr Senf dabei gegeben. Und der eine wollte halt eher so die romantische Geschichte in den Vordergrund stellen. Und deswegen sind die Paris-Szenen nachgedreht worden oder mit eingepflochten worden. Die waren aber eigentlich gar nicht gedacht.
Interessant. Aber ich finde, das erklärt dann trotzdem so ein bisschen, warum Rick jetzt so ist, wie er ist.
Ja, allerdings muss ich sagen, habe ich diese Liebe und dieses Verliebtsein und dieses gebrochene Herz weder ihm noch ihr abgekauft. Ich habe mich da ganz schwer mitgetan. Ich habe da nichts gespürt. Und ich bin ja wirklich, es ist ja ein Liebesfilm. Wie würdest du den beschreiben? Ich würde den als Liebesfilm beschreiben.
Melodramatisch. Also es ist für mich nicht nur ein Liebesfilm, nein. Aber auch, ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich zwischen den beiden halt nichts gespürt. Und ich fand, das war einfach, das hat mich so kalt gelassen. Und das war eher so, wo ich dachte so, ah, das würde man heute wirklich alles anders machen. Das würde man heute vielleicht noch ein Prise mehr Herzschmerz würde man da reinsetzen. Und die Location würde man halt auch besser hinkriegen und so.
Ja, ich glaube, die wollten halt, wie gesagt, so erklären, wie es überhaupt dazu kam. Und ich glaube, in Paris ist man wahrscheinlich eh empfindlicher für die Liebe und für die Romantik. Und es soll halt auch dadurch gezeigt werden, durch die Szenen, dass Rick einfach mal, sich auf eine Frau eingelassen hat. Und er wird ja mal so dargestellt, so ein bisschen als hier Mr. Play It Cool. Und hier wird dann nochmal erklärt, ich glaube, er hat wirklich nur bei Ilsa so ein bisschen seine Maske fallen lassen und war nicht nur so der Casanova, der Casanova aus Casablanca quasi. Und ich glaube, das sollte einfach damit demonstriert werden. Abkaufen, ja, nein. Ja, es war eigentlich zu kurz, um das zu verstehen, ne? Diese oder wie die Liebe sich entwickelt hat. Das ist ja wirklich quasi, wir wissen gar nicht, wir werden so reingeworfen, so von wegen, die fahren im Auto, sind total happy-go-lucky und auf einmal marschieren die Deutschen in Paris ein und die Leben trennen sich wieder so, ne?
Das ist schon wahr, aber das, da habe ich schon andere Filme gesehen, die fand ich da ein bisschen berührender. Aber wie gesagt, also es hat mich jetzt nicht so sehr gestört, weil da halt auch andere Sachen noch eine Rolle gespielt haben. Aber die Liebesgeschichte, dieser Teil des Films, der hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber das hatte ich bei keinem der Hauptprotagonisten, wo ich mir denke so, was ich spannend fand, auch jetzt wieder im Hinblick der Zeit, im Grunde hat Ilsa ja, auch wenn sie nicht gewusst hat, dass sie immer noch lebt, im Grunde eine Affäre gehabt, ne? Bigamie. Und ich finde, dass Laszlo es auch wirklich gut auffasst. Als dann,
ja, der ist, aber wer weiß, was er im KZ so erlebt hat.
Ja, ne, das fand ich gut. Und dann habe ich tatsächlich, ich lese gerade bis zum Ende, der sagt zum Schluss irgendwas von wegen, Laszlos letzte Bemerkung habe ich aufgeschrieben, ich weiß, dass wir gewinnen werden. Da war irgendwas, fand ich cool, weil die Amerikaner so kurzfristig erst in den Krieg eingetreten sind. Das war noch gar nicht absehbar zum Ende, also im Drehfilm, also während der Film gedreht wurde, dass Amerikaner wirklich gewinnen.
Ja, aber das ist ja typisch Amerikaner, ne? Die glauben immer daran, dass sie es schaffen.
Hm.
Und dann schaffen sie es auch.
Ja.
Aber was auch wichtig ist, ist gerade in der in dieser Paris-Sequenz sind ja zwei der prägnantesten Sätze, die man auch immer noch zitiert. Und jetzt weiß man, wo die auftauchen. Und zwar das erste natürlich hier dieses, ich sehe dir in die Augen, Kleines.
Ja, da habe ich gegoogelt, wie es dazu kam. Hast du das vielleicht mal gegoogelt?
Tatsächlich nicht.
Okay, und zwar Bogart hatte, der Ausspruch in Englisch habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber dieser Satz im Englisch klingt ein bisschen anders, der ist nur frei übersetzt worden, mit dem ich sehe dir in die Augen, Kleines, und er hatte das in einem anderen Film schon. Und der Regisseur fand das damals so cool, dass Bogart das quasi so spontan hat einfließen lassen. Und weil der Regisseur das halt eben so cool fand, ist das ein paar Mal gefallen.
Ah, okay.
Also es war gar nicht im Drehbuch drin, das war einfach so eine Impro irgendwie von Bogart. Und der Regisseur fand es einfach so gut, dass es dann halt ein paar Mal gefallen ist.
Ja, aber da fand ich es halt gut, weil der sagt ihr das, während sie anstoßen. Und das ist ja etwas, was wir heutzutage auch immer noch machen. Wir schauen uns ja auch in die Augen beim Anstoßen.
Ich fand den Satz zum Beispiel in den Schlussszenen so unfassbar kitschig und nicht passend.
Ich glaube, das war einfach so ein bisschen aus Sentimentalität, hat er das nochmal gesagt. Ne?
Mm, ja.
Und der zweite Satz ist, küsst mich, als wäre es das letzte Mal. Was ich aber schon gut gespielt fand, war nämlich, dass man bei Ilsa, man wusste nicht so genau, immer wenn er dann gesagt, er hat ja auch gesagt, ja, sollen wir nicht heiraten und so Geschichten. Und die hat sich ja immer so ein bisschen da herausgewunden aus dem Ganzen.
Ja, aber an dem Tag wusste sie ja schon, dass immer noch lebt. Das hatte sie ja gesagt. Sie hat ja auch gesagt, sie kann nicht mit ihm sofort mit, denn sie hat noch was zu erledigen. Und als sie ihm erklärt, warum sie denn nicht mitgekommen ist, hat sie gedacht, dass ein Freund sie doch kontaktiert hat und gesagt hat, ihr Mann lebt noch und er würde noch im KZ sein. Also an dem Tag, ja, muss man sagen, hat sie schon gewusst, dass sie halt nicht mehr mitgehen kann und hat im Grunde nur nicht den Cojones gehabt, quasi ihm das zu sagen.
Ja, ja, aber trotzdem erfährt man ja in der ganzen Sequenz bis dahin nichts über ihre Vergangenheit. Also egal was, sie verrät halt auch nicht, weil sie hat ja mit ihrem Mann im Untergrund gearbeitet. Und er erfährt gar nichts über sie. Also es ist eher so ein bisschen, naja, sie ist so ein bisschen die, wie soll man das sagen, nicht zwielichtig, aber schon so sehr zurückhaltend. Und das ist aber wahrscheinlich auch etwas, was ihn so fasziniert, dass sie so die kühle Blonde so ein bisschen ist. Ne? Die,
ja, da könnte man natürlich auch, ne, kommt aus Schweden und so. Was man aber sagen muss, das ist mir auch aufgefallen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass Rick auf jeden Fall das größer gebrochene Herz hatte als sie. Also sie wirkte gefasster und er war ja wirklich, als er sie gesehen hat, wie vom Blitz gerührt quasi und hat sich danach ja auch volles Rohr besoffen. Ja. Und sie, als dieses Visum brauchen, dieses Transitvisum, hat sie ja durchaus gewusst, dass er eine Schwäche für sie hat und wollte das ja erst einsetzen. Er hat es auch gewusst, hat er ja später auch gesagt, hat es mit sich machen lassen, aber sie war da definitiv abgeklärter als er.
Ja, das finde ich auch, dass er da, deswegen meinte ich das auch, dass er ist so die harte Schale, weicher Kern Thematik, die ihn ja dann durchaus da auch sympathisch macht. Also er hat ja viele sympathische Momente, muss ich sagen. Ne, zum Beispiel das mit dem Roulette, wo er dem Paar hilft. Oder auch, dass er auch Leuten quasi durch sein Café die Möglichkeit bietet, da Tauschgeschäfte zu, weiß nicht, auf halbwegs legalen oder illegalen Wege, aber so, dass da keiner irgendwie in Gefahr irgendwie tritt. Dass er denen so diese Plattform bietet oder diesen Ort einfach so ein bisschen. Auch diesen sicheren Ort. Ich finde, gerade auch sein Café wirkt irgendwie nicht bedrohlich.
Naja, die machen ja dann, nachdem Ogarte dann schon so, der Polizist kündet ja an, wir machen jetzt eine Razzia und das wird für die Deutschen quasi nur so ein Vorführeffekt. Der hätte ja eh nichts gemacht. Der hat ja immer gesagt, ich halte meinen Kopf nicht für andere hin. Das fand ich auch okay.
Ja.
Aber die haben schon auch gewusst, dass man da was machen kann. Ne? Also sie haben den Laden ja auch von ihm dann später zugemacht für eine gewisse Weile und so. Also sicher war es nicht, aber es war viel geduldet. Er hat die auch alle bestochen da, also von daher.
Ja, was hat er immer sehr charming gemacht. Ne? Dann habe ich noch eine lustige Sache aufgeschrieben, weil ich das sehr niedlich fand. Dieses deutsche ältere Paar, was nach New York fliehen wollte. Mit dem What Watch? Ten Watch? So What?
Ja, was fand ich auch so süß und wie dann der, ich sag mal, Peter Ustinov in Anführungszeichen dann, ja, sie werden auf jeden Fall klarkommen.
Ja, genau, das fand ich auch irgendwie ganz geil. Also das meine ich auch so, der Film ist nicht komplett melodramatisch, der Film ist nicht komplett, der ist nicht konstant witzig, hat aber so niedliche kleine so Einspieler, also so Auflockerungen, das ist so alles, also ich finde, das ist eine ganz gute Mische, weil du ja meintest schon am Anfang, er ist ja sehr kurzweilig und da helfen auch immer diese kleinen Albernheiten, ne? Ob das jetzt halt das mit dem Pärchen ist oder auch ganz am Anfang, wo dieses andere Paar, wo dann wieder hier die alle, das ist ja ganz am Anfang, dass so gefühlt alle westlich aussehenden Männer erstmal gefangen genommen werden, weil das könnten ja diese zwei deutschen, was waren das, die zwei nicht Botschafter?
Spione.
Spione, genau. Naja, Spione, Botschafter, whatever. Und dann sitzt ja dieses eine Paar und dann fragen die ja den einen Typen, ja, was ist denn da los? Und dann erzählt er das und dann beklaut er die. Also und der Typ aber sagt so, oh, ich glaube, ich habe mein Portemonnaie im Hotel vergessen oder so. Also so dieses, was so typisch so, das hätte auch bei Agatha Christie oder so sein können. Das hat so ein bisschen so diesen hier Mord auf dem Nil-Vibe. So, warte, ich blätter mal auf Seite 3. Wir sind schon echt gut dabei. Genau, und dann kommt ja die Szene, wo du gesagt hast, die wurde rausgeschnitten, wo die Deutschen anfangen zu singen und dann die wie heißt die, Marseille?
Ist, glaube ich, ja, die französische Nationalhymne halt.
Genau, und dass dann da auch alle singen, weil da es ist zwar unbesetztes Frankreich, aber es sind ja trotzdem unterschiedliche Nationalitäten dort, aber trotzdem singen sie alle diese französische diesen französischen.
Ja, nicht alle. Also, das ist halt da war der Propaganda-Effekt auch okay. Das fand ich aber alles jetzt als, ne, weil man ja wirklich viel gewohnt ist als Deutscher, gerade in geschichtlichen oder pseudogeschichtlichen Filmen. Wenn man bedenkt, dass das jetzt die Art von Propaganda ist und wenn man da zeigen will, bildlich und auch musikalisch, dass man quasi die Deutschen jetzt besiegt oder platt macht, fand ich das alles noch sehr, sehr gut verdaubar. Und ich fand aber auch toll, dass die Deutschen da singen konnten. Weißt du, an was mich da so erinnert hat? Konstantinopel war früher auch so, also das heutige Istanbul. Du hattest Christen, du hattest Muslime, du hattest da Juden und so. Und die haben alle da so, so ungefähr fand ich das irgendwie auch. Das war wie so ein Schmelztiegel, diese Bar. Aber überhaupt nicht schlimm oder verletzend so aus heutiger Sicht aus. Ich hab echt gedacht, da kommen voll die Rassistensachen, voll die Deutsch-Bash-Scheiße. Wir werden ja dauernd in welchen Filmen gebasht für, was weiß ich, wie wir dann reden und so. Die haben nicht gebrüllt in dem Film. Mm. Gut, deutsche Übersetzung. Jetzt müsste man gucken, wie die dann halt auf Englisch war. Aber die sind halt nicht dann so zackig gelaufen oder waren so richtig ekelig vom Aussehen her. Dieses typische Nazi-Gesicht hatten die alles nicht.
Nee, das stimmt.
Und dann kann ich damit auch leben, dass sie die Marseillaise so als Widerstand quasi, weil der Laszlo hat ja dann auch mitgesungen, der Viktor Laszlo als Zeichen, na klar, wenn du im KZ warst. Und das war so der Widerstand, aber noch alles harmlos und wirklich gut vertretbar. Und danach ist es auch nicht in irgendeiner Schießerei ausgeartet. Dann haben sie sich gesetzt und haben gesagt, okay, gut, die haben lauter gesungen als wir, weißt du? Fand ich alles völlig okay.
Deinen Segen haben sie, ne?
Ja, also ich habe halt wirklich mit mehr gerechnet. Also ich habe das auch gar nicht so, ich habe Casablanca von Anfang an nicht so in die Kriegsgeschichte. Ich habe halt echt gedacht, so ein Wüstenheini aus Amerika, so Lawrence von Arabien hat sich da irgendwie ein Vermögen gemacht, lernt er irgend so eine Bar-Olle kennen und zusammen werden sie da, weiß ich nicht glücklich oder so. Ich habe das komplett, die Story, nicht auf dem
Schirm, ja.
Auf dem Schirm, ja, meine ich, sorry, scheiße, Schirm, alles dasselbe.
So, und dann geht es jetzt darum, dass Laszlo zu einem Untergrund treffen will und Ilsa das aber eigentlich nicht möchte, weil sie Angst hat, dass ihm etwas passiert. Und dann schleicht sie sich in Richards Raum, um diese Transitvisa zu bekommen, um die es ja eigentlich so die ganze Zeit geht, um diese zwei Transitvisa, um quasi aus Casablanca flüchten zu kommen.
Das meinte ich ja, ne? dass sie genau weiß, dass Rick was für sie empfindet nach wie vor und dass sie das halt ausnutzen wollte.
Bitch.
Ja, oh, hätte ich genauso gemacht, ganz ehrlich, wenn ich weiß, der Typ, der hat noch Gefühle für dich und du willst aber deinen Mann da irgendwie durchkriegen. Wobei ich nicht weiß, liebt sie diesen Viktor Laszlo mehr als ihn? Eigentlich ja.
Ja, anscheinend schon, ne? Auch wenn die ja? sich nicht wissen, aber irgendwie.
Aber ist das so rübergekommen? War die Beziehung zwischen denen, hast du da irgendwie gemerkt, dass das mehr war wie Richard und Ilsa?
Nee, deswegen war ich ja am Anfang auch kurz so irritiert. Ich so, warte mal, sind die jetzt verheiratet oder ja. war das... Ne? Oder
ich habe es nicht gespürt.
Nee, nicht ganz so. Ich weiß, sie schleicht in den Raum und dann bedroht sie ihn mit einer Pistole, die aber auch wirklich niedlich ist. Und aber eigentlich zeigt sie da in dem Moment einfach nur Schwäche, weil sie sagt, ich liebe dich immer noch. Und dann küssen die sich. Also da war nicht wirklich was groß mit, ich bedrohe dich. Sondern es ist eher so dieser Turning Point, wo sie dann auch so, meine ich, das ist da, wo sie dann sitzt und sagt, ich entscheide du für uns, ich kann nicht mehr denken oder irgendwie sowas. Ich gucke gerade, wo ich das stehen habe. Naja, ach so, hier, eine Geschichte. Ach so, ich habe nur einmal aufgeschrieben, overly dramatic Ilsa. Das ist, glaube ich, nämlich da, wo sie sagt, ich kann nicht denken, denk du für uns. Und dann wirft sie aber den Kopf auch so in seine Schulter. Ne? Da habe ich wirklich gedacht, okay, wow, das ist so 40er-Style.
Ja, da habe ich gedacht, die manipuliert gerade 1A und besser kann man es nicht machen. Das war nicht Dramatik, die wollte diese Visa haben und die hatte einen ganz, ganz... Wie so eine Gitarre, die wusste genau, welche Seite sie zupfen muss, um den da so hinzukriegen. Das war für mich auch absolut berechnend.
Ja, das war es natürlich. Aber es, da ist dann wieder sehr fraglich, dass es werden ja sehr stereotype Sachen dann gezeigt. Wenn man sagt, so der Mann, der dann wirklich die Frau, die macht einmal und der Mann denkt direkt, ja, okay, dann rette ich sie jetzt. Aber ich denke, das sollte natürlich auch transportiert werden, ne? Dass Rick... Der hier, das die harte Schale, weicher Kern, dass er einfach hochsensibel eigentlich ist und dieser Frau einfach die Welt zu Füßen legen möchte.
So wie es immer sein sollte, sind wir doch mal ehrlich.
Ja.
Ich möchte auch eine Ilsa sein.
Also von den Klamotten her, das hatte ich nochmal so als kleinen Side-Fact aufgeschrieben, ist sie sehr stylisch unterwegs. Meine
Herren. Ich fand die wirklich hübsch. Du musst bedenken, 40er Jahre, Schönheits-OPs, damals nicht existent, die war wirklich die Figur von der, die Klamotten, die anhatte. Gut, ich meine, da war ein bisschen viel Haarspray in der Frise. Aber ganz ehrlich, ich fand die wunderhübsch, die Frau.
Ja, die ist ja noch ein Baby, ich glaube 27 oder so.
Ich habe die ganze Zeit nur meine Oma gesehen, dachte so, ach Oma, als ich deine alten Fotos gesehen habe, du siehst ja 1:1 genauso aus. Ich fand, ich habe immer nur meine Oma gesehen die ganze Zeit, das war so süß.
Ja, das war auf jeden Fall, das war toll.
So, lass uns da abschließen. Finale Frage. Findest du Klassiker zurecht? Der ist unter anderem, habe ich hier auch noch aufgeschrieben, in den Top 5 der besten Filme, die jemals in Amerika gedreht worden sind. Ich glaube, der ist Platz 4.
Ach Gott.
Jemals ever gedreht worden.
Ich glaube, weil das ist etwas, was wir nicht so beurteilen können, was ist einfach, was dieser Film für die Nation vielleicht ist. Dieses Foreshadowing, so von wegen, wir gewinnen den Krieg und wir sind aber sehr menschlich und human irgendwie. Also die werden da ja nicht so als Superhelden dargestellt, sondern als Menschen, also gerade halt Rick. Und auch der Schwarze, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, der Klavierspieler.
Der war ausgebildeter Sänger, habe ich noch gelesen, der Schwarze. Ich habe den Namen leider auch vergessen, deswegen ist es jetzt, ich weiß nicht, afroamerikanisch.
Ja.
Politisch korrekt, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie in die Rassistenecke gehen. Also ich fand den toll, die Stimme war toll. Er musste für den Film, er konnte Schlagzeug spielen und war Sänger oder ne, im wirklichen Leben und musste für den Film tatsächlich Klavierunterricht nehmen. Aber er singt selber und ich glaube, er spielt auch selber in dem Film.
Ja, das macht er wirklich gut, muss ich auch sagen. Ja, weiß ich, also... Da müsste ich jetzt gucken, was da noch dagegen steht. Was ist noch auf Platz 1?
Habe ich nicht gelesen. Ich habe jetzt nur Casablanca gegoogelt und habe dann so die ganzen Awards und so. Ingrid Bergman ist, ne, unter anderem hat die meisten, mit Meryl Streep zusammen, glaube ich, die meisten Oscar-Nominierungen gehabt. Und oder
Catherine Hepburn.
Genau, das habe ich noch gelesen. Also ich kann dir ganz klar sagen, ich finde nein. Ich finde den Film nicht herausragend. Ich finde ihn okay. Man konnte ihn gut sehen. Die Charaktere nicht herausragend. Ich finde die Handlung nicht wirklich so, dass ich denke, der hat mich vom Hocker gerissen. Ich finde einfach nur toll, dass es ein Zeitzeuge ist, der Film an sich. Und dass es halt nicht so übertrieben stereotypisch ist. Also auch nicht die ganzen einzelnen politischen Verhältnisse oder auch mit dem Rassendiskriminierungszeug. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es für mich nicht der Film, wo ich sage, den muss man gesehen haben. Man kann auch gut sterben, ohne Casablanca gesehen zu haben.
Ja, aber das kann ich bei jedem Film sagen.
Ja, es gibt andere Filme, die mich einfach mehr beschäftigt haben. Und der hat mich überrascht, positiv. Aber das wäre bei mir so eine 3-4 im Schulnotensystem. Mehr nicht.
Okay, also gemessen an den Zitaten, ich habe noch 2 aufgeschrieben, Marina, so ist das ja nicht, ne?
Okay.
Einmal, uns bleibt immer Paris.
Das fand ich auch schön, das stimmt, ja. Kommt aber von ihm, nicht von ihr.
Genau, weil sie dann ja sagen, dass das jetzt wirklich ist. Also er meinte ja bis letztes Jahr oder bis gestern oder weiß nicht was, war das noch nicht so. Und jetzt können die aber sagen, uns bleibt immer Paris. Und Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Zitat, das habe ich auch gelesen. Fand ich aber lustig, weil wenn man bedenkt, dass er den gerade quasi mit einer Waffe bedroht hat und den genötigt hat und den erpresst hat, auch da wieder, sie tragen es wie echte Männer irgendwie.
Ja, irgendwie schon, ne?
Also das fand ich fantastisch.
Vor allem, weil der Louis, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, dann noch Renault, ne? Louis Renault und der andere hieß Ferrari. Dass er noch sagt, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, genau, ne, weil der Deutsche erschossen worden ist. Das fand ich auch so, ja, er wird es schon noch gewesen sein. Einfach mal alles verhaften, was nicht bei reifen Bäumen ist.
Genau, also quasi der Anfang spiegelt sich nochmal am Ende wieder, weil da ja auch die üblichen Verdächtigen gefangen werden, weil die 2 deutschen Spione mit den Transitvisa erschossen wurden, ne, so irgendwie. Also um nochmal zum Schluss zu kommen, also ich glaube schon, dass man es gesehen haben sollte. Nicht, dass man irgendwie, man geht davon vielleicht nicht reicher irgendwie raus aus der Welt, aber ich glaube schon, das hat einfach... Ja, wie du meintest, also einfach von der Zeit her oder vom Zeitpunkt her und auch von der Sicht auf die Welt und auf diverse Dinge finde ich das sehr angenehm. Und ne, wie du ja betont hast, ein Propagandafilm. Dafür war es aber ein sehr, sehr entgegenkommender Propagandafilm. Und ich finde schon, dass man sich teilweise davon immer noch eine Scheibe abschneiden könnte, glaube ich, bei einigen Dingen. Weil es so ein bisschen zeigt, wie die Welt ist. Sie ist nicht nur gut und böse und schwarz und weiß, sondern halt alles dazwischen. Und
ja, ich finde einfach, dass die Amerikaner, wie sie sich mittlerweile darstellen, dieses übertriebene Heldentum, pathetische und dieses, wir sind die Polizei der Welt, so, weißt du, das ist ja das, wie ich es kenne und wie ich auch groß geworden bin, das ist in dem Film nicht so und das ist mir sofort aufgefallen, das war sofort sehr, sehr positiv und wenn das Propaganda für die ist, was ist das denn heute dann?
The good old times, I don't know. Aber ich bin froh, dass ich den jetzt gesehen habe und dass ich sagen kann, ich habe ihn gesehen und dass wir dadurch, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, ist er auch noch mehr im Kopf verankert. Und es waren einfach zu der damaligen Zeit gerade Bogart, es waren einfach Helden, Filmhelden, vielleicht auch Ideale oder Idole, wie auch immer. Und das hat schon alles seine Berechtigung. Das ist halt, keine Ahnung, du könntest genauso sagen, ne, vom Winde verweht oder Ben Hur, muss man das gesehen haben, ja oder nein. Ich kenne genug Männer, die sagen, ne, vom Winde verweht ist für mich die größte Schnulze ever.
So. Ist auch, aber da hast du was gespürt zwischen denen. Als Kind bin ich da wirklich, ich weiß noch, ich hatte das immer wieder, 2 Videokassetten voll mit meiner Oma und da hat noch was gefehlt, weil sie vergessen hat, auf aufzunehmen. Ne? Da hat dann noch eine schöne Szene gefehlt. Und ich habe da mit dem mitgelitten. Also Scarlett O'Hara und Rhett Butler, das war halt für mich das Paar. Ne? Habe ich bei denen jetzt nicht. Und deswegen fand ich diesen, ich schaue dir in die Augen, Kleines, so overdramatic von seiner Seite aus. Da war ich so, Alter, das passt jetzt gar nicht. Und das wirkt so total gekünstelt. Ich spüre die Liebe zwischen euch beiden jetzt gar nicht so. Und ja. Das war das SZ-Niveau.
Oh, Marina. Jetzt wagst du dich aber ein wenig heraus. Nein, aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Allein was die Zitate angeht, versteht man jetzt, woher die alle kommen, in welchem Zusammenhang die stehen, ob man sie wirklich richtig oder falsch anwendet. Es ist alles gut. Für mich ist das trotzdem ein Klassiker, eben weil er auch einfach ein alter Film ist und trotzdem noch diesen Bestand hat, dass die Leute immer noch darauf zurückgreifen und den halt, wie gesagt, zitieren und der nicht in Vergessenheit geraten ist. Hat er durchaus seine Berechtigung und für mich alles d'accord, ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ob es der beste oder unter den Top 5 Filmen sein sollte, will ich gar nicht entscheiden, weil ich, wie gesagt, ich müsste wirklich alle anderen Filme dazu sehen oder noch mehr vergleichen können.
Auch so kann ich es so stehen lassen. Ich finde, es hat so eine allgemeine Wissenslücke bei mir geschlossen.
Ja. Guck mal, check. Bildungspodcast.
Aber tatsächlich, man weiß jetzt, worum es geht und man kann dann eventuell, wenn man es mal kommt, kann man angeben, weil du bist jetzt einer von denen, die es gesehen haben. Wie gesagt, völlig vom Hocker gerissen hat er mich aber nicht. Er war aber besser, als ich dachte, das muss man sagen. Ich war wirklich, wirklich drin, das hat mich interessiert und ich war angenehm überrascht.
Siehst du, und das ist schon mehr, als ich von dir erwartet habe. Nicht vom Film. Beim Film habe ich echt gedacht, so ja, okay, also ne, mit diesem ganzen Kriegspropagandakram, das war mir auch nicht ganz so bewusst. Ich habe es aber auch nicht komplett als Schnulze abgetan. Insofern alles gut. Aber dass du dann jetzt doch noch mit deinen Funfacts um die Ecke gekommen bist, habe ich gedacht, guck mal, allein dafür hat es sich schon gelohnt, mit dir darüber zu diskutieren, welchen Film wir gucken. Also Klassiker, check. Jetzt gucken wir mal, wir machen das jetzt nicht jede Woche, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr über uns selbst erzählen. Wie habe ich noch heute gehört? Langweilige Leute, die nur über sich selbst reden. Bester Podcast ever, wir. Treue Zuhörer, diese 1 Milliarde. Aber genau, nächste Woche ein anderes Thema. Aber ich finde, wir sollten uns trotzdem so einmal im Monat einfach mal so durch die Filmgeschichte ein bisschen schlängeln, weil ich glaube, dass das wirklich, wie du gesagt hast, Wissenslücken auch. Wir sind ein bisschen dann gezwungen, auch mal so ein bisschen raus aus dem Comfort-Bingen, was wir sonst immer machen. Ne? Manchmal guckt man ja einfach auch Filme, wo man weiß, so, das wird in die Richtung gehen. Und das erwarte ich vom Film und genau das wird auch erfüllt. Und so ist man jetzt ein bisschen genötigt, auch mal was zu gucken.
Ja, aber lass uns doch schon mal direkt so jetzt mal so kurz, also ich meine, wir können das ja einmal im Monat machen, aber wir können ja jetzt schon mal gucken, welchen Film wir dann als nächstes gucken, weil ich fand das echt cool.
Naja, ich habe 2 Filme zu Hause. Einen habe ich mir aus der Bücherei ausgeliehen, den würde ich so oder so gucken und mir Notizen machen, egal ob wir den irgendwann besprechen oder nicht. Das war Die oberen 10.000, davon hatte ich dir erzählt. Mit Grace Kelly und Frank Sinatra.
Den hast du schon gesehen.
Ja, einmal vor langer Zeit. Und Singing in the Rain.
Ja, also, hast du erzählt, aber den hast du auch schon gesehen. Wir müssen irgendwas sehen, was wir nicht schon gesehen haben, von wegen raus aus der Komfortzone, ne?
Ja, das stimmt, aber weil du ja letzte Woche so drauf gepocht hast, darüber zu erzählen oder jemandem einen Film ans Herz zu legen, den er noch nicht gesehen hat, den du aber empfiehlst. Das war ja ganz lange letzte Woche dein Tenor.
Mhm. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück und sage, wir müssen irgendwas nehmen, was wir beide noch nicht gesehen haben.
Gut, dass ich mein schlaues Büchlein hier neben mir habe, in dem ich alle Filme aufgeschrieben habe, nicht nur die Filme, die ich gesehen habe. Was habe ich denn nicht gesehen?
Jetzt waren die, ich gucke gerade online, jetzt waren die natürlich alle sehr, sehr, sehr alt.
Ja.
Vom Titel her bin ich schon wieder so, nein, nein, nein.
Ja, sowas wie Bonnie und Clyde, Easy Rider habe ich nicht gesehen. Der Pate habe ich nicht gesehen.
Oh, ich auch nicht.
Shining kann man jetzt, glaube ich, auf Netflix gucken oder auf oder jetzt demnächst. Netflix oder Amazon. Den habe ich ja auch nicht gesehen. Du hast den gesehen?
Ich glaube, nie ganz, weil ich mir fast die Hose mal gemacht habe.
Oh Gott, deswegen, ich denke immer, der ist gar nicht so schlimm.
Nee, der ist jetzt nicht so blutrünstig, aber der ist halt eher so Psycho. Und hey, ne, der Nicholson, ne, der Jack Nicholson, der ist halt einfach auch ein kleiner Drecksack.
Na? No. Also wie gesagt, ich habe ja, das waren jetzt die Klassiker, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe aber auch noch Kultfilme. Ich habe da ja durchaus Unterscheidungen getroffen.
Ich versuche gerade hier was zu finden. Also wir können uns hier erstmal durch die alten hier Metropolis.
Oh Gott, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe ja wirklich bisher nur Sequenzen aus diesem Film gesehen. Aber ja, der macht mir so eine Angst, dass ich den nicht sehen will.
Ja, dann sind wir schon zwei. Jetzt lädt gerade mein Internet nicht, ich sehe also gar nichts. Also ich würde eventuell wirklich nochmal so wirklich so einen alten Klassiker, weil ich jetzt oft wirklich das geil finde, dass man so Bildungslücken schließt.
Also wirklich sowas von, weiß ich nicht, 40er, 50er, irgendwie so in der Ecke.
Ja, lass uns erstmal gucken, ob wir hier noch haben. Ich habe gerade echt Schiss.
Dann würde ich
Vertigo, Citizen Kane.
Die Citizen Reise Kane wollte ich gerade vorschlagen.
Der ist von 41.
Gut, okay.
Ja, nee, ich meine, komm, dann lass uns Citizen Kane nehmen. Ich habe keinerlei Vorstellung, was das hier ist.
Wir können auch einen Film von Hitchcock nehmen. Ich habe nicht alle gesehen.
Da habe ich, glaube ich, gar keinen gesehen.
Doch, Marnie.
Ah ja, stimmt, genau. Und die Vögel.
Und die Vögel, das haben wir beide
gesehen. Ah, fand ich super. Das ist einer
ich liebe Marnie, das ist immer noch mein Lieblings-Hitchcock-Film.
Ich war, glaube ich, auch ein bisschen so in beide Hauptdarsteller verliebt. Ich fand natürlich hier Sean Connery toll, aber ich fand auch sie so unglaublich
hübsch. Tippi Hedren ist das,
glaube ich. Ja, ich fand die beide so. Ich wollte mit ihm verheiratet sein und aussehen wie sie.
Ja.
Weißt du?
What?
Ich war immer so.
Also dann Citizen Kane.
Alice, ich hab's. Die totale Bestrafung für uns beide wäre jetzt Platz 11. Achtung, mit dem unglaublich weichen Titel Panzerkreuzer Potemkin. Stummfilm 1925 aus Russland.
Der Film sagt mir was. Panzerkreuzer Potemkin kenne ich vom Namen, habe ich aber nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, ob wir da eine Bildungslücke schließen.
Okay, was mit Apokalypse Now?
Habe ich mal gesehen, aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mich an fast nichts erinnern.
Komm, fangen wir mit Citizen Kane an. 1951. Dann machen wir Citizen Kane. Ich schreibe es mir kurz auf. Ich
Citizen Kane it is. Alles klar. Das machen wir dann aber Anfang Oktober, ne?
Ja, Citizen.
Okay. Ich glaube, Marina, du wirst positiv überrascht sein, weil Orson Welles ist schon, der ist schon nicht verkehrt. Der hat super Filme. Der war ja Schauspieler und Autor, Drehbuchautor auf jeden Fall.
Metropolis ist übrigens auch ein Stummfilm, ne? Von 1927. Alter Verwalter, der ist auch Deutschland.
Ja, ich weiß. Aber trotzdem ist das. Ich wirklich, da, wenn ich schon diese, wie diese Frau die Augen öffnet und die hat diese dunklen Lippen gemalt und die Augen sehen so krumm aus, aber da kriege ich schon wirklich, oh, ich finde das ganz.
Ich muss sagen, ich finde den Titel Metropolis so unglaublich innovativ und ich bin gerade ganz irritiert, dass das ein deutscher Film ist. Ich finde, Metropolis klingt halt einfach schon so wirklich Science-Fiction-mäßig. Aber ey,
was. Das ist ja auch, das ist ja ein Film, der über die Zukunft gezeigt wird. Das ist
als Stummfilm.
Ja, aber das ist ein sehr fortschrittlich denkender Stummfilm. Das alles schon. Also ich streite auch nicht ab, dass dieser Film, der ist, glaube ich, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Aber ich glaube, ich bin noch nicht dazu bereit, ihn zu gucken.
Ich guck mir gleich mal den Trailer an. Ich habe echt, kriege ich Dünnpfiff. Das ist ja quasi wie mein.
Marina, ohne Scheiß, du kriegst wirklich Dünnpfiff.
Aber von 1927, ich sehe gerade, der ganze Film ist online auf YouTube übrigens. Der geht 2,5 Stunden. Willst du mich verarschen?
Ja, aber welcher jetzt?
Metropolis, der ist komplett auf YouTube online. 2 Stunden, 28 Minuten und 45 Sekunden Stummfilm.
Was passiert da unglaublich viel? Citizen Kane dauert 2 Stunden. Ja. Nee, 119 Minuten, Entschuldigung.
Ja,
ich glaub, das sind 2 Stunden. Oh Gott, ich kann wirklich mehr rechnen. Tut mir leid. Ich merke schon, wie in meinem Hirn etwas sticht.
Was ist denn Genre Coming of Age? Was ist das für ein Genre?
Das sind so Jugendfilme, wo dann Jugendliche zum Beispiel ihre erste Liebe oder so Leben. Das sind so diese Coming of Age, wo dann so die Schwelle zum Erwachsenen-Dasein so ein bisschen überschritten wird.
Okay. Ja gut, dann lass mal das Thema Filme abhaken. Ich denke, sonst, ich weiß nicht, ob noch Hallo, wenn ihr noch da seid, wacht wieder auf. Hoffentlich dann schneiden ich selber auch wieder. Marina.
Ich bin mal gespannt, wann du mir dann die geschnittene Version zur Verfügung stellst. Wahrscheinlich so Samstag 9 Uhr oder so.
Ja, hör auf. Völlig verpennt mit dabei in so einem Rand des Mundes, weißt du?
Ja. Für nächste Woche, das besprechen wir, lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören, Einschlafen.
Nein. Warte. Was mit den Songs der Woche? Du hast noch was vorbereitet.
Ach so, hast du denn was vorbereitet?
Ich habe gerade improvisiert, während du erzählt hast.
Du Arsch, okay. Dann fang doch mal an.
Amerikanische Band, Kultband. Ich erwarte einiges von Ihnen, Frau Kahn, ja? So, ich glaube, erster Satz, ich fasse mich gerade für die Wahl schon wieder. Komm, wie du bist, wie du warst. Wie
wow, Marina Nirvana. Come as you are.
Da musst du noch fragen.
Ich singe ja quasi gedanklich.
Ja, sing doch mal.
As I want you to be, as a friend.
Mhm.
Also, was singt er noch?
Ich glaube, bei dem Intro wissen ja schon alle, was es ist, ne?
Ja.
So.
Aber sehr geiler Song, classy. Immer wieder, wenn er läuft, kann jeder mitbrüllen.
Richtig. Jetzt meine Verbindung und Erinnerung dazu. Ich habe den letzten im Auto gehört und musste so lachen. Ich fand den eigentlich nicht so geil. Ich war ja auch nie so der Hardcore-Nirvana-Fan. Das war mir immer alles zu hart. Ich habe halt Take That bevorzugt. Gegen Take That ist ja alles zu hart im Grunde. Das ist ja wie Zuckerwatte gegen, weiß ich nicht, Pfefferkörner frisch gemahlen. Ne? So, und ich war damals als Betreuerin in einem Schwimmcamp und diese Schwimmer haben für die Stadt Duisburg geschwommen und wir hatten dann immer Mittagsruhe. So, und die Blagen haben sie natürlich nicht an Mittagsruhe gehalten, aber wir Betreuer waren müde. Und ja. Meine Zimmertür war immer auf, einfach nur, weil ich sowieso wusste, wenn irgendwas ist, klopfen die da wie blöd dagegen. Also habe ich erst gar nicht gepennt, war immer dann da. Aber der Trainer musste natürlich auch mal ein bisschen Zeit für sich haben. Und der Trainer, das war der Stefan, Grüße, falls du uns hörst, der war ein sehr, sehr guter Freund von mir seit der Grundschule. Und deswegen hat er mich gefragt. Und der hat dann entspannen wollen und hat dann Kopfhörer aufgehabt und hat Come As You Are mitgesungen. Und wir haben gedacht, irgendwas stimmt nicht mit dem. Weil er ist immer... Weil du hast ihn jetzt quasi gehört, aber nur so gedämpft durch die Tür. Und er war so... Und ich war nur so, oh mein Gott, irgendwas stimmt nicht mit dem, ne? Und das war nachher der Running Gag. Wir haben das auch dann immer im Schwimmbad laufen lassen. Also auch unter Wasser kannst du ja ein bisschen gedämpft an Mucke hören. Und ich habe das dann dauernd angemacht, weil jeder wusste, Stefan ist dann kurz gestorben oder wir haben gedacht, der hat irgendwas und liegt da jetzt. Und dann habe ich dann echt in den Hausmeister gerufen und habe die Tür aufschließen lassen, weil ich dachte, Stefan liegt da und hat irgendwie einen Schlaganfall mit angestellt. Und der hat einen Herzinfarkt bekommen, wie wir da alle, also das ganze Zimmer war voll und wir waren wirklich besorgt, wie er dann so entspannend quasi in seinem Bett gelegen hat und Mucke gehört hat. Und wir standen dann plötzlich alle bei dem im Zimmer und haben gedacht, weiß Gott, was da passiert ist. Er hat einfach nur laut mitgesungen. Aber es klang nicht wie mitsingen, es klang ganz eigenartig. Und das ist der Song.
Sehr geil. Ach, so eine Story habe ich jetzt nicht zu erzählen bei dem Song, den ich ausgesucht habe.
Okay, es war nur Zufall. Ich habe den die Tage im Auto gehört und dachte nur so, ach, guck mal, da ist er ja.
Ach, cool, witzig. Ja, dann lese ich mal meinen Song vor. Ist ein One-Hit-Wonder, aber durchaus ein bekanntes. 90er.
Oh, naja, gut.
Na, wir können es ja versuchen. Also, wacht auf, Kinder, wir haben die Krankheit der Träumer. 14 Jahre alt, sie haben dich in die Knie gezwungen. So höflich, du bist noch immer fleißig am Bitte sagen. Feinde, die, wenn du am Boden bist, nicht deine Freunde sind. Jede Nacht zerschmettern wir ihren Mercedes-Benz. Zuerst rennen wir und dann lachen wir, bis wir weinen. Aber wenn die Nacht beginnt, du kannst das Licht nicht finden. Du fühlst, dass deine Träume sterben. Halte sie auf. Und jetzt kommt der Refrain. Weißt du?
Nee, ich habe gar keinen Plan.
Du hast die Musik in dir. Lass nicht los. Du hast die Musik in dir. Ein Tanz bleibt übrig. Diese Welt wird durchkommen. Gib nicht auf.
You got the music in you. You got the music in you.
Ja. Gib nicht auf, du hast einen Grund zu leben, kann nicht vergessen, wir bekommen nur, was wir geben.
There's a reason to live.
Mhm.
Oh, kein blassen Schimmer.
Okay, ich lass mal das Lied anlaufen.
Ich hasse dich.
Wieso?
Weil das ein Kultlied ist und ich das nicht errate, ärgert mich immer.
Erkennst du es?
Kannst du mal bitte.
Erkennst du es oder nicht?
Ja, doch, ich kenne es.
Okay.
Wie hießen die Orsons? Nee, Orsons hießen
nee. Oh Gott. Nein, das sind New Radicals mit You Get What You Give.
Wow. Okay, werde ich auch nicht aufbekommen.
Only Get What You Give. Ich hätte schwören können, dass das schon lange in der Liste ist und dass ich diesen Song schon mal erwähnt habe, aber anscheinend nicht. Und dann ist mir das letztens so eingefallen und ich habe gedacht, Mensch, ich finde nämlich, das ist immer noch ein Song, der ist jetzt schon über 20 Jahre alt und ich fand den ganz, ganz toll. Ich fand das Video ganz toll, wie diese Jugendlichen sich so ein bisschen befreien, weil du jetzt von Coming of Age kamst. Habe ich kurz gedacht, so Mensch, Marina, die dann irgendwie die ganzen erwachsenen Leute fesseln, knebeln, irgendwie sich unter die Eismaschine legen und so ein bisschen so wild sind und so ein bisschen, naja, so ihr jugendliches Dasein austoben und ausnehmen. Und irgendwie habe ja auch durchaus mal so Fantasien, wo ich denke, boah, wenn ich alleine in dem und dem Geschäft wäre, würde ich das und das machen. Und das haben die damals halt sehr stark ausgelebt in dem Video. Und der Text ist halt eigentlich echt gut. Wenn du den komplett durchliest, ist der schon ganz klug geschrieben.
Ja, vor allen Dingen für so eine seichte Pop-Nummer, wo man... Also ich
ist er gar nicht. Der Typ ist auch immer noch aktiv. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Der ist immer noch aktiv. Der schreibt ganz viele Songs. Es klingt wie so eine seichte Pop-Nummer, aber eigentlich ist das wirklich... naja, so diese ganze verdammte Welt kann auseinanderfallen. Du wirst in Ordnung sein, folge deinem Herzen. Du bist in Gefahr, ich bin direkt hinter dir. Jetzt sage, du bist mein. Aber dieses, du hast die Musik in dir, lass nicht los, du hast die Musik in dir, ein Tanz bleibt übrig. Dieses You've got the music in you, finde ich irgendwie, das hat mich total halt angesprochen, weil Musik war auch gerade, ist es immer noch, aber als Teenager hat man ja auch über Musik sich ganz viel ausdrücken können oder viele Musiker haben ja aus dem Herzen gesprochen und wenn es ein One-Hit-Wonder halt ist, hat es aber trotzdem halt in dem Moment das getroffen oder das beschreiben können, was man selbst empfindet. Das fand ich in dem Song tatsächlich. Ich stehe immer noch dazu, ich finde den wirklich gut.
Ja, okay, ich fand den auch gut. Ich habe natürlich nie auf den Text geachtet. Ich war des Englischen gar nicht so mächtig. Ich wollte nur kurz noch anmerken, mein Sänger der Band ist nicht mehr aktiv.
Was?
Zwinker, zwinker.
Ja, weil er, ja gut, hier ist egal, der singt dann irgendwann relativ schnell irgendwas mit Krankenhausversicherungsabzocke und Bankangestellte und Klone, die sich multiplizieren und dann irgendwas mit Beck und Hanson, Courtney Love und Marilyn Manson. Das finde ich ganz geil, dass er Bezug nimmt auf, das sind ja alles aktuelle oder zu der damaligen Zeit hier die Hansons und Beck und Marilyn Manson, Courtney Love, um so einmal also alle Musikrichtungen irgendwie abzugreifen. Wobei ich auch nicht weiß, ob er sie da alle, weil er sagt, ihr seid alle Imitationen, rennt zu euren Willen, schaut vorbei, wir werden euch in den Arsch treten. Also, dass er sich so abgrenzt von diesen großen, das waren ja damals die großen Sänger oder die ihrer Zeit damals, ne?
Naja, großen Sänger ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, eher so die kommerzbringenden, ne, der Plattenlabel bringenden Umsatz irgendwie so eher, ne?
Ich sage nicht, dass man als Sänger singen können muss. Sie waren damals alles, ja, aber sie waren halt so die, klar, die Gewinner.
Sehr erfolgreich halt. Also ich meine, Marilyn Manson hat halt in den 90ern gescheppelt, davon lebt er quasi heute noch, wenn er was übrig hat.
Ja, weil wovon soll er auch sonst leben, ne? Vielleicht hat er gut investiert, wer weiß das schon. Nicht nur in Make-up, vielleicht auch in Immobilien. Das ist mein Lifehack für diese Woche.
Investiert das Geld.
Aber in Immobilien, nicht in Make-up.
Warum das denn? Wenn die Immobilie nicht schlägt, verstehe ich gar nicht. Das ist ein bisschen jetzt so ein bisschen lame, ne?
Ich werde nächste Woche vielleicht mehr dazu erzählen.
Ich sag, Leute, meine Vorstellung vom ultimativen Reichtum als Kind war, und jetzt schnallt euch an, das ist mein Lifehack, knallt euch die Zähne raus, nehmt dafür Goldzähne, habt ihr den Reichtum direkt in der Fresse, dann müssen sie erstmal die Zähne ausschlagen, damit sie dann euer Geld klauen.
Wow.
Ich fand den Eisenbeißer als Kind sexy und ich habe mir gedacht, wie sehe ich wohl aus, wenn ich alles mit Goldzähnen im Maul hätte. Das ist ja so geil, als wenn die Sonne so reflektiert, so fling.
Oh Gott, Marina, jetzt wird aus dem Bildungspodcast gerade wieder ein Psychologie-Podcast.
Ne? Das war für mich die ultimative Form des Reichtums früher. Heute würde ich mir das Auto vergolden lassen. Damals hatte ich das Gold, habe ich gedacht, so, wenn du richtig, 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 richtig reich bist, hast das ganze Gebiss, der ganze Mund voller Goldzähne.
Okay, ich glaube, damit schließen wir jetzt auch den Poddy ab.
Hat sich übrigens auch gelegt, das möchte ich nur noch mal sagen. Aber egal.
Vielleicht begrüße ich dich irgendwann mal so.
So Grace, oder ich penne bei dir und du meinst mir, du sprühst mir die golden an. Aber ich dachte ja.
Nein, ich glaube, ich habe da sogar noch so einen
Sprüh. Am nächsten Morgen kipp ich dir in dein Minibar direkt nach hinten und ich wache da erstmal nicht mehr auf. Ich schwör's dir. Ich wäre schockstarr. Das wäre von mir, wäre vorbei, wenn ich die Zähne goldig hätte. Aber als Kind fand ich das so überaus endgeil. Und weißt du, was auch hatte? Simply Red. Der Typ hat nämlich auch mal gedacht, es wäre geil, wenn er einen Rubin im Mund hat. Und Simply Red hat einen Eckzahn, hatte einen kleinen Rubin damals drin gehabt. Das fand ich auch so, wo ich dachte so, wenn ich mal ganz reich bin, mache ich das auch.
Oh, Marina, du und Simply Red, da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Naja, ich und Reichtum.
Ja, aber dass du Simply Red sexy findest.
Oder fandest.
Ey, ich bin mit der Musik groß geworden. Ich kann dir jeden Simply Red Song mitsingen. Nicht das wahr. Ist hier. Das ist, dass ich bin so konditioniert worden, es lag nicht an mir. Es ist die Musik, die zu Hause gespielt wurde. Was soll ich dir sagen? Ich flippe heute noch aus, wenn ich den höre.
Gut, mehr dazu nächste Woche.